Ich bin damals wieder von England hier zurückgekommen, genau mit diesen Gedanken in die erste Bundesliga aufzusteigen mit Union, und genau das ist jetzt passiert. Warum soll ich jetzt diesen Traum, den ich gehabt habe, aufgeben, weil mir vielleicht irgendwo die Presse oder ja auch vielleicht Familie, Freunde sagen, du wirst dieses Jahr vielleicht weniger spielen. Ich sehe nicht, dass ich weniger spielen werde, ja, und ich freue mich auf dieses Jahr Bundesliga mit Union.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Siehst du, du hast ja mehrere Leute, die mit der Forke die Mulden da wegmachen.
Sagt man Mulden? Womit? Mit der Forke? Was ist denn eine Forke?
Mit der Forke macht man eine Mulde weg. Auf einem Fußballplatz.
Das ist jetzt ein sehr komischer Einstieg in diesem Podcast.
Ja. Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei Kicker Meets the Zone. Mal wieder eine Vor-Ort-Folge. Dieses Mal aus der Alten Försterei, dem Stadion. An der Alten Försterei?
Das Stadion an der Alten Försterei ist tatsächlich richtig.
Heißt, wir sind aber drin. Dass wir hier die Alte Försterei sehen müssten?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo sie genau ist, aber wir sind auf jeden Fall drin im Stadion. Das ist das Kuriose. Wir stehen hier gerade tatsächlich vor einer Loge und gucken in die fast leere Arena. Sie ist eben nur fast leer, weil ihr hört es im Hintergrund. Achtung. Ja, da sind die Leute mit den Laubbläsern unterwegs, um hier, ich glaube, auf den Tribünen so ein bisschen den Müll von gestern noch zu beseitigen. Denn es ist Montag und gestern hat Union hier gegen RB gespielt.
Genau. Und auf dem Platz sind die Männer mit der Forke, die versuchen, das wieder zu begradigen, was RB und Union da hinterlassen haben. Ihr kennt das Ergebnis natürlich. Unions Einstieg in diese Bundesliga war ja die absolute Premiere, ist nicht gerade gelungen. 0-4.
Ja.
Da werden wir natürlich mit unserem Interviewgast noch drüber sprechen, denn das ist
Sebastian Polter. Der kommt hier gleich zu uns in die Loge, dann werden wir zusehen müssen, was wir die Tür hier zumachen, tatsächlich. Und, oder wollen wir jetzt sowieso
vielleicht
reingehen?
Ich habe auch gerade überlegt, vielleicht stört euch das gerade, oder?
Ja, ist ein bisschen unangenehm.
Also so ein Laubbläser, also gab es jetzt noch nicht ganz viel in Podcasts und vielleicht aus guten Gründen.
Es fällt mir auch schwer jetzt hier, weil das schon schön ist, da auf den Rasen direkt zu gucken. Wir machen die Tür jetzt hier erstmal zu. Und du kannst ja vielleicht mal erklären, warum du dich verspätet hast. Also, das musst du, also du bist ja zu spät gekommen.
Ich bin zu spät gekommen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich glaube, selbst nach vier Folgen Kicker Meets the Zone wissen die Leute schon, dass mir das eigentlich regelmäßig passiert. Aber dieses Mal war ich nicht komplett beschuldet. Ich hatte einen Uber-Fahrer, der mich vom Hotel hier in Richtung Alte Försterei, Stadion an der Alten Försterei, bringen sollte, der erst einmal komplett an mir vorbeigefahren ist, der dann, man kann es ja so auf der App verfolgen, der dann kurz umgekehrt ist und ich habe ihm geschrieben, hey, ich stehe hier im Hotel, hab dich gerade schon gesehen, hab gewunken, der dann aber wieder umgedreht ist und weiter weggefahren ist. Und gerade als ich dann mir gedacht habe, okay, dann breche ich das ab, offensichtlich hat er keine Lust, dann ist er wieder zu mir gekommen. Und hat dann aber über Umwege noch mal ein paar Minuten verloren. Und dann stand er bei mir und ich habe natürlich auch genug Zeit gehabt, drüber nachzudenken und habe überlegt, bist du jetzt sauer? Machst du den an? Sagst du ihm, was ist los? Kannst du nicht bringen, das hilft uns allen nicht weiter. Und dann bin ich eingestiegen und gedacht, okay, bist einfach ruhig. Und dann fahren wir.
Ach, die Geschichte ist noch gar nicht zu Ende.
Die Geschichte wird jetzt erst richtig schön. Und ich habe mit mir gekämpft, weil ich natürlich auch wusste, dass du jetzt auf mich wartest und weil ich natürlich auch wusste, dass Sebastian Polter dann irgendwann hier sein wird und dass das alles eventuell zeitlich ein bisschen stressig wird. War einfach dann ruhig und er, das kann man vorher sehen, Rajit saß vorne, ich hinten, guckt mich irgendwann an. Das sind dann die ersten Worte, die wir gewechselt haben, nachdem er gesagt hat, hallo Alexander, ja Rajit, okay. Grinst mich an über den Rückspiegel und sagt, ist meine erste Fahrt. Das war seine erste Uber-Fahrt und es kommt noch besser. Und ich fahre zum ersten Mal Automatik.
Oh, okay.
Und dann habe ich mir gedacht, aber er war so sympathisch und ich habe mir gedacht, oh gut, dass du ihn nicht angemacht hast. Der hatte auch noch überhaupt gar keine Ahnung, auch dass man sehen kann, wo der andere steht und sowas, das wusste der alles noch nicht.
Ja,
und ich war so happy, dass ich, weil das noch ein ganz sympathischer Typ war, dass ich nichts gemacht habe, ist dann auch noch mal ein paar komische Strecken gefahren. Ich habe dir dazwischendurch geschrieben, aber der war so lieb und hat erzählt, dass er hier in der Nähe gearbeitet hat, aber nee, zu weiter Weg und jetzt hat er da angefangen und fährt jetzt also zum ersten Mal einen Automatikwagen, den er eigentlich noch erklärt bekommen sollte, aber der hatte keine Zeit und auch zum allerersten Mal Uber und irgendwo kann man hier Lautsprecher machen, dass man auch hört, wo man langfahren muss, kannst du mir da helfen? Und jetzt bin ich irgendwie relativ beseelt hier, weil ich mir dachte, ach, es ist eigentlich doch alles gut und ich habe es ja irgendwie noch halbwegs pünktlich geschafft.
Ihr merkt das, Hotel, Uber-Fahrt zum Stadion, Alex Schüter, sein Mann des Volkes geblieben. Ich habe bei einem Kumpel übernachtet und bin mit dem Auto hier angereist. Aber gut, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe aber tatsächlich mir noch vorhin Frühstück geholt bei, ja, ist glaube ich egal, bei welchem Einkaufsmarkt das gewesen ist, aber da habe ich die Freundlichkeit und die Art des Köpenickers habe ich vorhin am eigenen Leib erfahren, denn ich gehe da so durch mit meiner Banane, die ich mir da so eingesammelt habe und komme am Pfandflaschenautomaten vorbei und da stand einer, der da offenbar irgendwo um die Ecke gewohnt hat, hat einen großen Beutel mit so Plasteflaschen dabei und der Automat hat irgendwann einfach verweigert, die Dinge anzunehmen. Und das war ein absolutes Schauspiel, weil der hat dann angefangen, erst den zu beschimpfen und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, wenn er jetzt noch eine Flasche nicht annimmt, der Automat, dann ballert er ihm eine. Also so ein bisschen war tatsächlich mein Morgen. Ich war dann trotzdem pünktlich hier. Aber gut, du warst natürlich auch sehr busy am Wochenende. Du warst im Doppelpass gestern. Du warst am Freitag beim Eröffnungsspiel Bayern gegen Hertha. Das haben wir ja live gezeigt bei The Zone. Nur 2:2. Mhm. Wie war es danach so? Waren sie alle ein bisschen pissig, sag ich jetzt mal, in der Allianz Arena?
Die DAZN-Leute oder?
Nein, die Bayern-Leute.
Ja, die haben sich schon mehr versprochen. Ist natürlich auch turbulent gewesen drumherum. Diese Coutinho-Verpflichtungen kamen dann in den Minuten gerade auf und insofern waren da sehr, sehr viele Themen, die auf der Straße lagen. Ich fand Ante Čović unglaublich sympathisch. Mhm. Aber
ist das einer für einen Podcast?
Definitiv.
Ja, ja. Okay.
Also wirklich enorm sympathisch. Aber ich würde sagen, lass uns gar nicht zu viel drüber reden, denn wir haben ja einen Kicker-Experten, der sich mit den Herthanern von Berufswegen ausführlichst beschäftigt.
Ja.
Der Steffen, lass uns den anrufen, wenn wir jetzt die Zeit noch haben, wenn jetzt nicht gleich Sebastian Polter kommt.
Das sollte funktionieren, wir haben noch so 5 Minuten oder so. Das müsste eigentlich zeitlich, du kennst das ja, wenn Zeitpläne genau aufgehen.
Und wenn Sebastian Polter hier reinkommt und wir sprechen nochmal 5 Minuten kurz über die Hertha, wird das den natürlich überhaupt nicht stören. Ja. Komm, wir beeilen uns, wir rufen Steffen an und dann sind wir hier gleich mit Sebastian Polter. Ich freue mich sehr, interessanter Typ, Stürmer von Union. Und da ist er auch schon bei uns in der Leitung. Steffen Rohr. Grüß dich, Steffen.
Hallo, ihr beiden.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist unser Hertha-Experte für den Kicker und hast heute am Montag auch direkt das erste Training, wahrscheinlich war es das erste Training, ne, nach dem Freitagsspiel mit der Mannschaft beobachtet?
Ganz genau. Die Mannschaft hatte gestern frei, war Samstagmittag nach der Rückkehr aus München auslaufen. Sonntag dann frei. Heute ging es normal dann wieder los in die neue Trainingswoche. Und am Sonntag gibt es dann das erste Heimspiel unter Ante Čović gegen den VfL Wolfsburg.
Blicken wir nochmal kurz auf den Freitag zurück. Wie hast du das Spiel empfunden?
Ich glaube, dass es ein gelungener Start war für Hertha. Die Mannschaft hat defensiv gut gemacht. Sie hat nach 20 Minuten, die hat sie gebraucht, um reinzukommen. Hat der Trainer das System umgestellt, danach hatte die Mannschaft Zugriff, hat defensiv alles auf den Platz geschmissen, an Herz, an Fleiß. Was drinne war, war vorne effektiv und hat am Ende mit ein bisschen Matchglück und ganz viel Leidenschaft einen Punkt geholt, der gerade für den neuen Trainer ziemlich wichtig ist.
Ja, du sprichst ihn an. Ante Čović ist mir sehr positiv aufgefallen, sage ich jetzt mal so neutral. Ich hatte vorher keinen Kontakt zu ihm und als ich dann da am Spielfeld dran stand, ist er auf mich zugelaufen und hat mich herzlich begrüßt, genauso wie den Ralf Gundisch, unseren Experten, und hat gesagt, na, habt ihr Lust, ist doch auch euer erstes Mal. Und ich habe gedacht, boah, wie locker, wie cool, dafür, dass das ja nun auch seine Bundesliga-Premiere als Trainer gewesen ist. Wie empfindest du ihn denn? Wie nimmst du ihn denn bislang so wahr bei der Hertha?
Ja, so ähnlich wie du auch, Alex. Ich finde, Ante Čović ist ein sehr empathischer, offener, kommunikativer, auch herzlicher Typ, der versucht wirklich alle um ihn herum mitzunehmen und auch anzuzünden. Das nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Staff und im Umfeld. Er kennt die große Bühne ja als Spieler, war selber bei Hertha früher lange Spieler, auch in Nürnberg, in Stuttgart. Jetzt erlebt er sie als Trainer und man merkt ihm auch, vorhin auch beim Training, schon die Vorfreude, obwohl noch 6 Tage hin sind bis zum ersten Heimspiel dann im Olympiastadion. Aber du spürst bei ihm wirklich in jedem Moment diese Vorfreude und diesen brutalen Bock, den er hat, auf das, was er da gerade machen darf.
Ich frage mich ja immer noch so ein bisschen, was mit der Hertha geht diese Saison. Also ich habe am Wochenende in Hamburg gearbeitet mit einem Hertha-Fan zusammen. Der hat mir in dem Blog diktiert, dass er glaubt, dass der Hertha unter die Top 5 kommt. Das fand ich ein bisschen sehr ambitioniert, habe ich ihm auch gesagt, weil wenn ich mir den Kader so angucke, muss da schon viel zusammenpassen. Und trotzdem, jetzt haben sie den Bayern im Punkt abgerungen mit dem neuen Trainer, ist irgendwie auch ein neuer Wind drin. Sie haben auch den Investor, haben also auch frisches Geld. Was glaubst du denn, wo das Limit bei der Hertha tatsächlich ist in dieser Spielzeit?
Ich finde das im Moment schwierig zu sagen. Ich glaube, der Kader ist auch noch nicht komplett. Sie schauen im Moment noch auf der rechten defensiven Seite. Da haben sie mit Tino Lazzaro einen sehr, sehr guten, wichtigen Spieler verloren an Inter Mailand für ziemlich viel Geld, für über 20 Millionen Euro, die sie da eingenommen haben. Das war ein sehr kreativer, schneller Spieler, der über die rechte Seite von hinten das Spiel angeschoben hat. So einen haben sie im Moment nicht im Kader. Nach dem suchen sie noch. Ansonsten, finde ich, sind sie ziemlich spannend aufgestellt. Gerade vorne nach der Verpflichtung von Dodi Lukebakio haben sie eine Menge Möglichkeiten. Und Ante Čović steht eben auch dafür, dass er diese Möglichkeiten versucht auszureizen in der Offensive. Also es geht darum, die Schlagkraft nach vorne zu erhöhen, mehr Torchancen, mehr Kreativität, mehr Tempo, mehr Tiefe und eben aber auch die Stabilität dabei nicht zu verlieren. Das wird die Kunst sein, die Čović hinbringen muss. Die Vorbereitung hat er schon gezeigt. Sie sind auf dem Weg dahin, aber es wird auch noch eine Zeit dauern, bis da alles ineinander greift.
Gleich kommt Sebastian Polter, deswegen zum Abschluss noch ganz kurz. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Inwiefern haben denn die Fans auf diese, sage ich jetzt mal, Investorenverpflichtung reagiert? Also ich habe natürlich geschaut, was bedeutet das so ein bisschen für den Verein, aber auch nochmal aus deiner Sicht, wie ist es denn angekommen, dass Hertha jetzt plötzlich da frisches Geld hat auf einem Weg, der vielleicht nicht allen Fans so gut gefällt?
Ja, ich glaube, die überwiegende Zahl der Fans freut sich einfach, dass Hertha jetzt andere Möglichkeiten hat als vorher. Man muss das aber auch ein bisschen relativieren. Also sie haben jetzt in der ersten Tranche von dem neuen Investor von Lars Windhorst 125 Millionen Euro bekommen. Davon geht allerdings auch ein guter Teil in die Tilgung alter Verbindlichkeiten, in die Rückführung von Altlasten und natürlich auch ein Teil in die Mannschaft. Sie werden in einer zweiten Tranche im Laufe der Saison nochmal annähernd 100 Millionen bekommen und werden dieses Geld gestückelt auf 3, 4, 5 Jahre versuchen, möglichst sinnvoll auszugeben und da sportlich den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, Hertha hat wirklich gute Möglichkeiten, dann auch mittelfristig in die Top 5 vorzustoßen.
Und letzte Frage mit freundlichen Grüßen aus dem Stadion von Union. Wie nehmen denn die Leute in Berlin, du lebst ja in dieser Stadt und bist entsprechend hier viel mehr drin, die Tatsache auf, dass es nach ewigen Zeiten mal wieder ein Derby geben wird in der Bundesliga?
Ich glaube, die Stadt ist total elektrisiert. Das merkt man auch beide Fanlager, die gesamte Stadt, Berlin und ein Bundesliga-Derby. Das gab es jetzt über 40 Jahre nicht. Da ist die Vorfreude riesengroß und ich glaube, wir können uns auf zwei Hammer-Spiele freuen.
Das tun wir. Steffen, danke dir. Jetzt wird gleich Sebastian Polter wahrscheinlich an der Tür klopfen. Dann machen wir fix Schluss. Wir werden uns ganz sicher die Saison mal wieder hören. Liebe Grüße die paar Kilometer rüber zu dir und bis bald mal wieder.
Vielen Dank. Danke.
Ciao.
Gerne. Tschüss.
Ciao. Wollen wir einfach mal so fresh jetzt reingehen?
Ja.
Ja, okay. Sebastian, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir sind in einer Loge in der Alten Försterei und wir haben eigentlich gedacht, jo, wir treffen dich hier heute am Montag und Union hat am Sonntag, also vor 24 Stunden knapp, die große Bundesliga-Premiere gefeiert mit Riesenparty gegen Leipzig. Ist ein bisschen anders gekommen. Wie würdest du es aus deiner Sicht beschreiben?
Ja, für den Verein natürlich trotzdem ein historischer Tag. Ja, erste Mal Bundesliga gestern gegen Leipzig. Und dass man sich das anders vorgestellt hat, ist natürlich ganz klar. Wir wollen jetzt nicht zu Hause hier 4-0 untergehen. Ich glaube, es hätte schon noch 2, 3 Tore höher ausfallen können, wenn man das Spiel verfolgt hat. Wir haben leider nicht so wirklich die Gegenwehr gegen Leipzig aufbringen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber man muss das auch im Fußball schnell abhaken können. Letztendlich ist es Profigeschäft, müssen jetzt auch das schnell verarbeiten und dann auf Augsburg schauen.
Ist das so ein bisschen die Blaupause gewesen für das, was euch droht, wenn ihr nicht an euer Limit kommt in dieser Saison? Weil ich meine, die haben natürlich gerade die ersten Tore, also gefühlt war alles, was sie aufs Tor gebracht haben, war dann irgendwie auch drin, ne?
Ja, ich glaube, wir haben sie auch ein bisschen eingeladen. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir 2, 3 individuelle Fehler gehabt. Ich glaube, beim zweiten Tor machen wir einen groben Fehler, wo es dann zum 2-0 führt. Ja, natürlich müssen wir an unsere Grenzen gehen, in jedem einzelnen Spiel. Anders werden wir keine Chance haben in dieser Liga. Ja, wir haben jetzt nicht die individuelle Qualität wie Leipzig, Dortmund, Bayern, Schalke. Das sind wir auch nicht. Das war der Verein auch nie. Wir sind immer über den Kampf gekommen. Eine Mannschaft gewesen, die auch eklig spielen möchte und auch den Gegner irgendwo bekämpfen möchte. Und das haben wir gestern leider nicht auf den Platz gebracht. Und ich glaube, wir haben das in Spielen letztes Jahr gegen Dortmund in dem Pokalspiel oder auch vor 2 Jahren gegen Leverkusen haben wir immer wieder gezeigt, dass wir auch gegen solche Mannschaften, wenn wir eklig spielen und unsere Fehler minimieren, also so wenig Fehler wie möglich machen. In der Liga musst du wenig Fehler machen, haben wir auch gute Chancen.
Kannst du ein bisschen was verraten, was euer Coach sich taktisch vorgestellt hat und was dann eben nicht aufgegangen ist? Ich meine, wir schauen uns das Spiel an, können natürlich schlaumeiern und sagen jetzt, naja, die Leipziger sind extrem gefährlich über die Außen gekommen, aber das sollte man doch eigentlich wissen. Was war der Plan und was ist dann nicht aufgegangen, sodass am Ende das Ergebnis rausgekommen ist?
Ja, wir wollten kompakt stehen und in der eigenen Hälfte kompakt stehen. Wir wollten an der Mittellinie stehen und von dort aus trotzdem aktiv bleiben. Und das ist das, was nicht passiert ist. Also wir sind eher passiv geworden in der ersten Halbzeit, gerade in der ersten Halbzeit sehr passiv gewesen. Wir standen zwar kompakt, aber sind nicht wirklich zum ballführenden Spieler hingekommen und haben ihnen immer wieder Zeit gegeben, sich aufzudrehen, das Spiel zu verlagern oder auch die Bälle in die Tiefe zu spielen. Und da hast du vorne mit gegen Leipzig jetzt mit Paulsen und Werner einfach Spieler, die auch Tiefe suchen, die in der Tiefe stark sind. Und die haben die Bälle dann in die Tiefe bekommen, mit Sabitzer hinter auch jemanden gehabt, der auch immer wieder vorne draufgegangen ist, gepresst hat. Das hat uns so in der ersten Halbzeit unter Schwierigkeiten gebracht. Und wir wollten da einfach kompakt stehen, aktiv sein und dann einfach um das unsere Stärke, Umschaltspiel reinzukommen, und das hat leider nicht so geklappt.
Für diese taktische Analyse hast du dir offensichtlich einen Cappuccino verdient. Danke.
Ja, danke.
Da kam jetzt gerade der Hannes rein und
vielen Dank, Hannes.
Hat gezeigt, dass er einige Skills hier hat, mit denen er den Verein nach vorne bringen kann. Danke, Benni, du darfst gerne fortsetzen.
Ja, was ich mich gefragt habe, wie schwierig ist es eigentlich für einen Aufsteiger, sich und seinen eigenen Prinzipien, die dazu geführt haben, dass man am Ende aufsteigt, treu zu bleiben in dieser Bundesliga? Also wie sehr passt die Spielweise, die ihr letztes Jahr an den Tag gelegt habt, zur neuen Liga? Oder inwiefern war auch ganz klar und hat das Trainerteam im Sommer auch gesagt, Jungs, wir müssen das und das einfach, um uns auf die entsprechenden Gegner besser einstellen zu können, tatsächlich anders machen als das, was uns eigentlich gut dastehen lassen hat in der vergangenen Saison?
Ich glaube nicht, dass die Herangehensweise des Trainers gewesen ist. Und ich glaube auch, das haben wir in der ganzen Vorbereitung so auch trainiert. Wir wollen genau das weiterspielen, was wir in der zweiten Liga uns stark gemacht haben. Und das war diese geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz zu bringen. Dieses kompakte Stehen über das ganze Spielfeld hinüber, ob wir vorne drauf gehen und dort kompakt sind oder ob wir hinten stehen, kompakt sind. Eklig zu spielen, den Gegner wirklich zu bekämpfen. Einfach die Tugenden auf den Platz zu bringen, die der Verein auch auszeichnet. Und das ist Laufen, Leidenschaft, Kämpfen, das sind alles so Sachen, die der Verein auch auszeichnet. Und das wollten wir gar nicht ändern, wirklich. Wir haben viel in der Vorbereitung darüber gesprochen, einfach Fehler zu minimieren. Das gilt, glaube ich, gerade in der ersten Liga. Darfst du keine Fehler machen. Wenn du Fehler machst, werden sie einfach knallhart bestraft. Und das hat man gerade gestern lehrreich gesehen gegen Leipzig, dass wir direkt mit Fehlern bestraft werden. Und darüber haben wir gesprochen, dass wir unsere Fehler minimieren, dass die Qualität in unseren Pässen höher muss, dass wir, wenn wir aufs Tor gehen, dass der Abschluss effizienter genutzt werden muss vorm Tor. Das waren eher so die Themen, die wir in der Vorbereitung angesprochen haben, ohne unser Gesicht zu verlieren.
Du hast so ein bisschen die Stimmung angesprochen und das, was das Team, aber eben auch in Kombination mit den Fans den Verein auszeichnet. Es gab die ersten 15 Minuten keine Stimmung, weil es eben den Boykott eurer Fans gegen Leipzig gegeben hat. Wie war das für euch im Team? Wie hat es sich angefühlt? Weil auch da wieder die Position von außen. Mein erstes Gefühl natürlich ist, oh, schlecht für euch, weil ihr braucht die Unterstützung der Fans eigentlich, um sofort in diesen Kampfmodus zu kommen, und die bleibt 15 Minuten aus.
Ja, das wurde ja jetzt im Vorhinein viel diskutiert. Ja. Gerade vor dem Spiel, ich glaube die Woche davor, wurde es viel diskutiert. Jeder hat seine Meinung dazu, das ist auch legitim. Der Verein steht aber für Werte, und diese Werte muss man auch egal in welcher Liga unabhängig, auch auf den Platz bringen oder einfach auch weiterleben. Man sollte sich als Verein nie irgendwo verlieren in gewissen Situationen. Deswegen finde ich es auch gut, dass die Fans das trotzdem gestern durchgezogen haben. Ich kannte es damals schon von meinem ersten Heimspiel, wo ich für Union gespielt habe. Mit Leipzig haben wir auch gegen Leipzig damals 2-1 gewonnen. Die erste Bundesliga-Pleite Leipzig zugefügt. Und von daher kannte ich die Situation schon. Wir hatten es auch schon mal, das gegen die DFL oder den DFB, glaube ich, 12 Minuten geschwiegen wurde. Man kannte es schon vorher. Für uns war es jetzt, glaube ich, kein Problem. Wir haben in der ersten Viertelstunde auch kein Tor bekommen. Wir haben dann das Tor bekommen.
Eine Minute, nachdem die
Stimmung kommt. Also an sowas liegt es nicht. Ich glaube, es wäre nur irgendwie ein Alibi, wenn man sagen würde, ja gut, die Fans waren jetzt die erste Viertelstunde ruhig, deswegen sind wir nicht ins Spiel gekommen. Mhm. Das akzeptiere ich nicht. Man muss Profi genug sein, so welche Situationen auch zu akzeptieren, dass der Verein dahinter steht. steht und die Fans das durchziehen wollen und auch wir als Spieler dahinter stehen.
Aber habt ihr innerhalb der Mannschaft drüber gesprochen, weil zum Beispiel euer Torhüter ja sogar öffentlich gepostet hat, hey, es wäre gut, wenn ihr uns unterstützen würdet, und zwar von Beginn an.
Natürlich, das meine ich ja mit seiner Meinung zu haben. Ja, jeder kann seine Meinung, ob es öffentlich oder auch nicht öffentlich ist, preisgeben. Das ist normal, das gehört dazu im Fußball, dass man Meinungen äußern darf. Und auch das war natürlich dann Thema in der Mannschaft. Wir haben dann versucht, aber relativ zügig das Thema auch abzuarbeiten, darüber zu sprechen, offen und ehrlich zu sprechen und dann einfach uns auf den Fokus versuchen aufs Spiel zu legen. Und man kann jetzt sagen, im Nachhinein haben wir das Spiel 4-0 verloren, man hat vielleicht nicht den Fokus aufs Spiel gebracht, aber ich glaube nicht, dass das vor dem Spiel noch unmittelbar vorm Spiel irgendwie letzten 2-3 Tage Thema gewesen ist bei uns in der Mannschaft.
Jetzt mal unabhängig von dem Stimmungsboykott ist natürlich die Vorfreude, glaube ich, gigantisch gewesen, endlich Bundesliga zu spielen mit Union Berlin. Beschreib mal so ein bisschen den Hype bei den Fans, auch wie du es gerade in den letzten Tagen und Wochen so erlebt hast. Ich kann mir vorstellen, wenn du auf Union-Fans in den letzten Tagen und Wochen getroffen bist, die sind eh schon sehr, sehr enthusiastisch, was ihren Verein angeht, aber das hat wahrscheinlich nochmal eine andere Stufe jetzt erreicht, wo dann die Bundesliga immer näher gerückt ist, oder?
Ja, natürlich. Man hat ja allein an der Mitgliederzahl, wie sie gestiegen ist, glaube ich, um 6.000 Mitglieder gestiegen. Ist die Euphorie schon von dem ersten Tag an da gewesen, wo wir am 27. Mai hier aufgestiegen sind. Ja, man hat jeden Tag, egal mit wem man sich unterhalten hat, ob es Unioner oder Nicht-Unioner gewesen ist, die Unioner freuen sich natürlich jetzt auf diesen Tag, wie er gestern war, endlich Bundesliga zu spielen, das erste Mal in der Geschichte. Aber ich glaube auch, dass mit jedem Nicht-Unioner, den ich gesprochen habe, sich die Liga auf Union freut, weil die alte Försterei einfach ein schönes Stadion ist, weil wir, glaube ich, auch uns in den DFB-Pokal spielen gegen Dortmund, Leverkusen oder vor 3 Jahren gegen Dortmund immer sehr gut präsentiert haben. Wir auch immer sehr, sehr viele Auswärtsfans mitbringen. Ich glaube, es ist auch immer sehr wichtig, dass auch dort, wenn wir auswärts spielen, auch immer viele, viele Unioner mitkommen und das ist egal, an welchem Tag das ist. Ist die Euphorie natürlich einfach sehr, sehr groß, sich einfach jetzt auf dieses eine Jahr erstmal zu freuen. Wir versuchen alles daran zu setzen, dass wir auch in der Liga bleiben, damit es mehrere Jahre werden können. Da müssen wir uns schnell etablieren in der Liga, weil ich glaube, das ist wichtig. Es ist nicht mehr die zweite Liga, sondern es ist jetzt die erste Liga, da muss man sich schnell etablieren.
Du bist das Gesicht des Vereins, ich hätte auch gerne mal, muss ich sagen. Also ein Aufstieg in die Bundesliga, also auch die Bilder, die ich so gesehen habe, das ist was ich auch gerne in meinem Leben mal erlebt hätte. Weil es, glaube ich, schon, also da geht, glaube ich,
emotional. Sander, du solltest das Gesicht von überhaupt gar nichts sein.
Ja, deswegen bin ich auch nur zu hören und nicht zu sehen.
Es reicht, dass du eine der Stimmen dieses Podcasts bist.
Aber da geht emotional, glaube ich, wenig drüber, oder? Also gerade auch mit einem Verein, der so lange darauf wartet. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe auch deine Aussagen noch im Kopf, wie du da mit der Mütze auf dem Kopf da rumgelaufen bist. Das ist schon was Geiles, oder?
Ja, natürlich. Ist es ein konkretes, also ist es tatsächlich nochmal so konkret was anderes, wenn man für, ich sag jetzt mal, Kultverein spielt? Du hast doch schon bei anderen Teams gespielt, richtig, die nicht den Status haben.
Ja, also ich glaube, dass man hier im Verein sehr schnell, wenn man wirklich diese Leidenschaft und diesen absoluten Willen, Spiele zu gewinnen und alles für den Verein zu tun, auf den Platz bringt, kann man hier sehr schnell Kultstatus bekommen. Ja, das liegt bei mir im Naturell. Also ich muss mich dafür nicht verändern, um so zu sein. Deswegen genießt man natürlich auch solche Tage, wenn man aufsteigt, dann auch vielleicht mal das ein oder andere Bierchen mehr zu trinken. Ist natürlich eine schöne Sache. Darauf arbeitet man einfach gewisse Saisons oder jetzt in der letzten Saison spezifisch darauf hin, einfach genau diese Elemente am Ende der Saison mitzunehmen. Diese 3 Tage, 4 Tage durchzufeiern, das ist einfach, macht Spaß mit den Jungs oder auch mit den Fans zusammen zu feiern und vielleicht auch mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Macht es einem irgendwo Spaß. Letztendlich ist man trotzdem eine Respektsperson. Man muss auch ein Vorbild sein für viele kleine Kinder, die natürlich auch irgendwann mal sowas erreichen wollen. Da darf man auch nie dann irgendwo, ich sag mal, asozial drüber kommen oder respektlos werden gegenüber irgendwelchen anderen Leuten. Ich glaube, das war keiner bei uns in der Mannschaft. Das läuft immer alles sehr gesittet ab.
Jetzt kommen wir mal auf diese Partie zurück, und zwar aus deiner Sicht. Du hast nicht von Beginn an gespielt. Wann hast du davon erfahren, dass du auf Ersatzbank sitzen wirst?
Ja, wir erfahren das eigentlich immer unmittelbar an dem Tag, wenn wir spielen. Also es war jetzt ein Abendspiel, dann erfährt man das morgens nach dem Frühstück, was wir gemeinsam haben, haben wir eine Besprechung und dort erfahren wir dann die Aufstellung. Man sieht es natürlich immer mal hin und wieder mal in der Woche natürlich, wenn wir A gegen B11 spielen, dass man das so ein bisschen raussieht, aber in der Woche war es nicht möglich, das rauszusehen, weil wir auch eine englische Woche quasi hatten. Das waren relativ, ich glaube, 4 Tage nur dazwischen. Ja. Das heißt, wir haben sowieso sehr viel im Training auch rotiert. Ja, ich habe es an dem Morgen erfahren, dass ich nicht spiele, bei beiden Spielen nicht spiele.
Hast du damit gerechnet?
Ja, gerechnet nicht. Also ich bin natürlich jemand, der auch immer spielen möchte und auch gerne die beiden Spiele gemacht hätte, ja. Ich habe keine Minute gespielt, das frustet natürlich dann irgendwo schon, das ärgert einen, gerade im Nachhinein, aber ich bin trotzdem auch jemand, der immer das Team in den Vordergrund stellt und sich dann auch hinten anstellen kann, dem Erfolg unterordnen kann. Und ich glaube, sowas ist dann auch wichtig, solche Spieler in der Mannschaft zu haben, die das einordnen können, aber natürlich hätte gerne gespielt.
Vergangene Saison hat man geguckt, auch mehr Spiele als Joker als Stamm, ne? Ist das richtig?
Ja.
Also wir kommen gleich noch zu dem Thema Mentalität, gerade auch für einen Stürmer. Aber wie schwer ist es? Also ich weiß noch von mir, ich war ein unglaublich schlechter Einwechselspieler. Wenn ich eingewechselt wurde, ich habe immer viel zu lange gebraucht, bis ich dann mal irgendwie in der Partie war und so weiter und so fort. Ist das auch was du trotzdem dann auch gut kannst, diesen Schalter umzulegen? Jetzt bin ich für 20 Minuten drauf, jetzt wird vielleicht nochmal extra Gas gegeben. Wie schwer fällt es auch einfach, sich in dieser Rolle abzufinden?
Ja, ich glaube, eine Enttäuschung darf man nie von vornherein mit reinnehmen. Ja, klar, man darf mal kurz irgendwo enttäuscht sein, aber dann, wenn das Spiel begonnen ist, dann muss man wachsam sein. Ja, man darf nicht irgendwie an andere Dinge denken und irgendwelchen Frust schieben. Mhm. Ich versuche dann immer mit dem Spiel zu bleiben, versuche auch vielleicht in dem Spiel dann gewisse Schwächen des Gegners auszugucken.
Kannst vielleicht zurück mal an dem Beispiel gestern nehmen. Du kamst wann rein? 70?
Ja, so? Ich glaube 69., 70. Mhm. Minute kam ich rein. Hab gemerkt, dass die Leipziger einfach stark nach vorne verteidigt haben. Ja, ich habe dann versucht, einfach Tiefe zu suchen. Hab oft versucht, tiefe Läufe zu machen gestern, weil auch einfach sehr viel Raum hinter der Abwehr war von Leipzig. Ja, leider haben wir die Bälle so nicht dorthin bekommen, weil wir nicht viel Ballstaffetten hatten, dass wir da in diese Räume kommen konnten. So versucht man einfach mitten im Spiel zu bleiben. Und ich glaube auch, dass es dann irgendwo als Stürmer kann man letztendlich immer nur der Held sein. Wenn man eine Chance vergibt, ist es vielleicht auch mal in Ordnung, wenn du führst. Wenn du das Tor machst, dann bist du oftmals dann der Held, in Anführungsstrichen, ja. Oder bist der spielentscheidende Spieler gewesen. Und ich versuche einfach immer, ja, keinen Frust in den Vordergrund zu schieben, sondern die Mannschaft einfach die letzten 20, 15 Minuten zu helfen, wann ich spiele.
Aber man spekuliert ja schon irgendwie, oder? Also du bist dann draußen, wirst zum Warmmachen geschickt, verfolgst das Spiel, siehst natürlich auch die Jungs, die auf deiner Position spielen, dass die jetzt so wie gestern vielleicht nicht optimal in der Partie drin sind. Macht man sich solche Gedanken, okay, könnte dann demnächst passieren? Oder wusstest du vorher schon, dass du auf jeden Fall eingewechselt wirst?
Nee, das weiß man im Vorfeld nicht. Ich glaube, das macht der Trainer auch immer so ein bisschen spielabhängig, ne? Also gestern, ich glaube, der Trainer hat auch noch nicht oft in der Halbzeit gewechselt. Gestern war es mal der Fall, dass der Anthony in der Halbzeit gekommen ist und wir quasi auf zwei Stürmer umgestellt haben, weil wir hinten gelegen haben und natürlich reagieren mussten auf irgendeine Art. Und dann war es schon für mich irgendwo auch klar, dass ich sicherlich hinten heraus nochmal 15 Minuten, 20 Minuten bekommen werde. Einfach auch, weil Sepp dann nochmal um einen neuen Impuls zu setzen, dass er Andersson nochmal rausnimmt und dann nochmal mit einem zweiten frischen Stürmer zusätzlich nochmal alles versucht. Ja, man hofft das natürlich als Stürmer, wenn man auf der Bank sitzt, relativ früh ins Spiel zu kommen, um noch ein bisschen Spielzeit mitzunehmen und um auch die ein oder andere entscheidende Szene zu haben. Gestern hat es leider nichts gebracht, dass ich reingekommen bin. Ich hoffe, dass in der Zukunft, wenn man wieder reinkommt oder wenn ich von Beginn an spiele, dass ich der Mannschaft wieder helfen kann.
Was hast du dir grundsätzlich vorgenommen für die Saison? Wie stellst du dir persönlich die Saison vor? Ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe dich im Kicker-Manager-Spiel gekauft.
Nicht sehr uneigennützig, ne, die Frage.
Warst du ein guter Einkauf oder warst du ein Fehleinkauf?
Nein, ich werde ein guter Einkauf werden. Ja. Ich glaube, für den Preis, den du bezahlt hast.
Den kennst du?
2,5 oder 2,8.
Ich glaube 2,8.
Ja, ja, genau. Glaube ich schon, dass ich hinten heraus ein starker Einkauf gewesen bin. Und versuch natürlich.
Stimmt mich zuversichtlich.
Hast du auch ein Team da?
Ich habe bei Kicker dieses Jahr kein Team, ich spiele nur Kickbase, um ehrlich zu sein, mit meinen Kumpels.
Aber kaufst du dich bei solchen Managerspielen selbst?
Ja, also ich hatte mich bei Kickbase jetzt kurzzeitig selbst. Wir haben aber eine sehr coole Regel, dass man von jedem Verein nur einen Spieler haben darf. Mhm. Und dadurch, dass ich wusste, dass ich nicht spielen werde, also dass ich das ein bisschen abgezeichnet hat. Und ich wusste, dass der Robert Andrich spielt, habe ich den Robert Andrich verpflichtet.
Ja, das ist natürlich interessant.
Okay. Ja, der hat auch gestern von Union die meisten Punkte gemacht.
Solche Informationen bräuchte ich fürs Kicker-Manager-Spiel.
Ja, du hast doch jetzt einen kurzen Draht.
Du sagst mir, wenn du spielst, dann wirst du auch aufgestellt. Das verspreche ich dir.
Danke.
Ich höre so häufig von Spielern, die auf der Bank sitzen, keine Stammplatzgarantie haben, so sage ich es mal. Ja, ich muss mich im Training anbieten. Ich muss weiter nach vorne schauen und mich dem Trainer anbieten. Erklär mal ein bisschen, wie sich das dann in der Praxis anfühlt. Hat man, du hast es ja vorhin so ein bisschen angedeutet, dann tatsächlich Trainingseinheiten, wo man merkt, hey, es läuft gerade, ich habe im Trainingsspiel 3 Tore gemacht. Man schaut zum Trainer rüber, der hat einen vielleicht auch 1-2 Mal gelobt und denkt sich, jetzt bin ich wirklich dran mit Blick auf das Wochenende. Gibt es wirklich so ganz aktives Training, wo du das Gefühl hast, hey, heute komme ich nach vorne? Oder sind das Phrasen, die man halt einfach in so ein Mikrofon sagen muss?
Ja, ich glaube teils. Ja, letztendlich musst du gut trainieren, um sich für den Trainer irgendwo auch zu empfehlen. Ich glaube, gerade ich als Offensivspieler versucht man dann natürlich immer irgendwo den Konkurrenzkampf hochzuhalten, indem man einfach mehr Tore schießt als sein Sturmkonkurrent. Ja, ich will immer am Ende der Trainingswoche mehr Tore geschossen haben als alle anderen Stürmer, um einfach das Argument zu haben, ja, ich bin vorm Tor effizient und ich möchte auch, dass der Trainer dann zu mir kommt und sagt, Polti, deine Tore, die machst du immer, deswegen wirst du jetzt auch spielen, kurz oder lang. Ob das vielleicht Phrasen sind, dass man so gerade jetzt, wenn man jetzt schlecht gespielt hat, vielleicht und 4-0 verloren hat, dass man heute extra Gas geben muss, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Man muss jede Woche Gas geben, man muss sich immer anbieten. Es kann immer kurzfristig auch etwas passieren, dass jemand sich beim Warmmachen verletzt, was man nicht hofft, toi toi toi, oder krankheitsbedingt ausfällt, dann muss man auch da sein. Dann kann man nicht die ganze Woche über enttäuscht gewesen sein oder vielleicht schlecht trainiert haben und dann auf einmal am Wochenende den Schalter umlegen. Das können nicht viele Spieler und da gehöre ich auch definitiv nicht zu. Ich muss mich in der Woche so drauf vorbereiten, als wenn ich spielen würde. Wenn ich am Wochenende erfahre, dass ich nicht spiele, dann ist es so, dann muss ich über die Bank versuchen, der Mannschaft zu helfen und ja, das versuche ich dann.
Es gab ein paar Leute, die haben tatsächlich gesagt oder damit gerechnet, dass du wechselst, weil ihr habt den Uja noch verpflichtet zum Beispiel, ihr habt mit Andersson, also es ist sehr gedrängt da vorne im Sturm. Ich habe mir das persönlich nicht vorstellen können, weil ich mir gesagt habe, der ist gerade mit Union jetzt aufgestiegen, der steht ja auch für diesen Verein, das hätte mich einfach total gewundert, aber wie weit war das denn ein Thema im Sommer für dich?
Nicht eine Sekunde ein Thema gewesen, nicht 1%. Ich bin damals hier wieder von England hier zurückgekommen, genau mit diesen Gedanken in die erste Bundesliga aufzusteigen mit Union und genau das ist jetzt passiert. Warum soll ich jetzt diesen Traum, den ich gehabt habe, aufgeben und einfach, weil mir vielleicht irgendwo die Presse oder ja, auch vielleicht Familie, Freunde sagen, du wirst dieses Jahr vielleicht weniger spielen. Ich sehe nicht, dass ich weniger spielen werde, ja, weil ich bin tagtäglich hier beim Training, ich arbeite hart. Mir hat niemand vom Verein gesagt, dass ich irgendwo ja auf dem Abstellgleis stehe oder dass ich keine Chancen habe zu spielen oder auf Spielzeit zu kommen diese Saison. Von daher natürlich gehe ich den Konkurrenzkampf an. Ich glaube auch nicht, dass ich schlechter bin als alle, also anderen beiden. Ich glaube, jeder hat seine Qualitäten irgendwo, was auch normal ist. Ich glaube auch, dass alle drei wichtig sein werden in dieser Saison in verschiedenen Spielen. Und diesen Konkurrenzkampf stelle ich mich und ich freue mich auf dieses Jahr Bundesliga mit Union und leider ist es mein letztes Jahr für Union, das ist nur noch ein Jahr Vertrag habe, mal gucken, was sich da entwickelt, aber erstmal freue ich mich auf einfach diese Saison mit Union und werde definitiv hier bleiben.
Da hörte ich aber auch so ein bisschen raus, da sind wir so dann beim Thema Selbsteinschätzung, Anspruch, für dich ist klar, du bist, das ist ja auch eine Frage, wie man sich selbst definiert. Ein Bundesliga-Stammspiel, weil 28 Jahre, ich habe mal geguckt, ein bisschen was über 50 Bundesliga-Spiele hast du, dann bist du jetzt zuletzt gependelt, warst mit Union in der zweiten Liga, aber das ist das Niveau, wo du dich auch siehst. Stamm in der ersten Liga.
Ja, natürlich, das ist das Ziel, was ich auch haben muss, ja, oder diesen Gedanken muss ich haben, mich einfach durchzusetzen, Woche für Woche auch Stammspieler zu sein. Ich möchte nicht oder ich gehe nicht in eine Trainingseinheit und sage, ich möchte am Wochenende auf der Bank sitzen. Ich will jedes Spiel von Beginn an spielen. Ich habe in der Vorbereitung jetzt hart gearbeitet dafür. Ich war letzte Saison zweimal ein bisschen länger verletzt, einmal mit einem Achillessehnenriss aus der vergangenen Saison noch und auch mal mit einem Mittelfußbruch nochmal lange verletzt gewesen, 2 Monate. Und hatte so ein bisschen Leerlauf in der Saison. Habe trotzdem meine 9 Tore geschossen durch meine Einsatzzeiten, die ich dann bekommen habe. Und versuche die Saison einfach durch die Vorbereitung, die ich jetzt hatte, die volle Vorbereitung, die ich mitgenommen habe, jetzt einfach Spieltag für Spieltag und Trainingswoche für Trainingswoche stärker zu werden. Und dann natürlich ja über die nächsten Spiele auch Stammspieler zu sein.
Ich weiß nicht, ob der Name Dennis Schröder was sagt. Ganz talentierter Typ in einer anderen Sportart.
Ja.
NBA-Spieler. Ich habe mich letztens mit dem unterhalten und der hat was Interessantes gesagt. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Er hat gemeint, ich werde von gerade den Medien immer dafür kritisiert und als arrogant bezeichnet, wenn ich sage, wenn ich auf dem Platz bin, halte ich mich da für den besten Spieler. Aber ich muss so denken, um tatsächlich dann an mein Limit zu kommen. Wenn dann jemand irgendwie mehr Punkte macht, okay, aber das ist so meine mentale Einstellung.
Er fühlt sich da falsch verstanden, weil er dann in diese Kategorie arroganter Typ gesteckt wird. Kannst du es nachvollziehen?
Ich kann es nachvollziehen, ja, aber ich glaube, genauso kommt er auch zum nächsten Level, ja, wenn er sich selbst als starken Spieler einschätzt und weiß, was seine Stärken sind, so denke ich auch. Ich glaube, sag jetzt nicht, ich gehe auf den Platz und sage, ich bin heute der beste Spieler hier auf dem Platz, aber ich bin davon überzeugt, was für Stärken ich habe und wenn ich diese Stärken auf den Platz bringe, das ist bei mir einfach diese Leidenschaft, dieser absolute Wille, sich durchzusetzen, Tore zu schießen, meine Qualität, auch Tore effizient zu machen, dass diese Qualitäten musst du mit auf den Platz nehmen und diese, das ist keine Arroganz für mich, das ist einfach eine gewisse Verantwortung mir selbst gegenüber, das mit auf den Platz zu nehmen und das mit einer vollen Überzeugung auf den Platz zu bringen und ich glaube nicht, dass das Arroganz ist, nur weil man von sich selbst überzeugt ist, dass man Qualität hat. Ich weiß auch nicht, warum Medien das auch so aufnehmen sollten, egal welcher Sport, ob es Basketball ist oder Fußball bei uns, sollte man ja versuchen, auch irgendwo an sich selbst zu glauben, ja, und genau das mitzunehmen. Ich denke, das ist eine gute Ansatzweise.
Du hast ja auch nochmal eine besondere Position. Du hast es gesagt, die besonders im Fokus steht und wo, glaube ich, auch einfach ein gewisser, ich sag jetzt mal, eine gewisse breite Brust, vielleicht auch hier und da ein Stückchen Egoismus mehr, einfach notwendig ist, um zu funktionieren, oder?
Ja, das ist ja, du kannst als Stürmer kannst du spielentscheidend sein, ja. Das ist du hast eine Situation vielleicht im Spiel, wo du einen Ballkontakt hattest, so wie gestern der Leipziger Stürmer, der hat mit dem ersten Ballkontakt hat er den Ball reingemacht. Das ist so, da kannst du schnell der Entscheidende sein. Wenn du jetzt als Abwehrspieler zwei Fehler machst, dann liegst du 2-0 hinten, dann bist du gleich der Buhmann. Deswegen glaube ich schon, dass wir Stürmer einen kleinen Vorteil gegenüber der Mannschaft haben. Aber nichtsdestotrotz, wir dürfen uns trotzdem in gewissen anderen Dingen nicht rausnehmen. Wir müssen genauso defensiv arbeiten für die Mannschaft. Und ja, ob das Vorteile sind oder nicht, ob man da vielleicht ein bisschen besser dran steht, weiß ich nicht.
Und trotzdem ist ja dieses Thema Egoismus natürlich bei Stürmern schon. Es klingt jetzt sehr negativ. Wir Reporter sagen auch oft genug, wenn du abschließt aus einem spitzen Winkel, ja, das war jetzt der Torjäger, das Tor wollte er einfach selber machen, obwohl vielleicht in der Mitte auch was möglich gewesen wäre.
Ich habe selber, also zu meinen aktiven Zeiten, das war natürlich eine ganz andere Liga, aber ich habe unseren Mittelstürmer schon auch immer mal wieder
gehasst.
Eigentlich gehasst. So, weil ich halt wusste, ey, er hat natürlich jetzt nicht quergelegt, weil er halt diese Mentalität drin hat. Passiert dir sowas mit Mitspielern?
Ich bin auch so, gerade wenn ich in der Box bin, alles was noch außerhalb der Box ist, versuche ich immer noch schon nochmal Mitspieler mitzunehmen, aber wenn ich in der Box bin, dann habe ich den ganz klaren Willen, jetzt aufs Tor zu gehen, ja, und da versuche ich auch vielleicht mal alles andere auszublenden, auch vielleicht mal Mitspieler, der vielleicht in der Situation vielleicht besser steht. Klar, wenn man irgendwo aus dem Augenwinkel sieht und er schreit wie am Spieß und sagt, hier, ich bin frei, dann spielt man den Ball sicherlich, wenn man kann, auch rüber, aber ich glaube auch, dass dieser Egoismus auch ein Stück weit für einen Stürmer toleriert wird, ja, ich glaube auch, dass ein Stürmer das ein bisschen haben muss, einfach weil er auch die Qualität hat, Tore zu schießen und er auch den Anspruch hat, Tore zu schießen. Ich habe ja gerade selber eingangs gesagt, das ist meine Stärke, ist Tore zu schießen und in der Box stark zu sein. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Mitspieler von mir jetzt irgendwo sagen, hey, spiel mir doch mal den Ball ab, weil du bist so blind vorm Tor. Ja, ich glaube, dass ich dann auch schon aus meinen Chancen relativ viele Tore mache.
Wie viel davon ist angeborenes Talent und Näschen, wie man immer so schön sagt, und wie sehr kann man sich tatsächlich antrainieren, ein wirklich guter, abschlussstarker Stürmer zu sein?
Ja, ich glaube, bei mir ist nichts wirklich Talent, ja, ich war bis ich 14...
Wie bei uns!
Ja, wir haben noch nichts trainiert.
Ich war, bis ich 14 war, noch im Tor gestanden bei Werder Bremen damals in der U14 und da hatte ich relativ viel Talent, weil ich einfach, oder was heißt Talent, ich habe einfach mit in die Wiege gelegt bekommen, dass ich sehr groß bin, immer schon auch ein Kopf größer war als alle anderen auch in dem Alter. Das war vielleicht so ein bisschen Talent oder einfach nur, ja, Glück. Ich weiß es nicht, wie man das nennen möchte. Alles andere danach habe ich mir erarbeitet. Ich glaube auch nicht, dass ich ein filigraner Techniker bin. Darüber definiere ich mich auch gar nicht. Ich muss mir alles erarbeiten im Training und in den Spielen. Und das ist auch gut so. Ich weiß um meine Stärken. Und das ist einfach meine Präsenz, der Mannschaft damit zu helfen, Bälle zu halten und abzulegen und vorne dann letztendlich die Tore zu machen.
Du bist ja mit dieser Arbeit und dem Spielstil dann auch weit rumgekommen. Also man kann, glaube ich, schon sagen, ein Lebenslauf, wenn man deine Fußballkarriere anschaut, die nicht jeder vorweisen kann. Das hast du gerade gesagt, naja, ein Jahr Vertrag noch. In welcher Phase deines beruflichen Lebens siehst du dich gerade?
Ja, eigentlich in einer meiner stärksten, ja, weil ich bin jetzt mit 28 nochmal in die Bundesliga aufgestiegen mit einem Verein, den ich das absolut wünsche und auch hier gerne wieder zurückgekommen bin, der einfach auch mal in die Bundesliga gehört, ja, weil einfach die Fans und der ganze Verein wieder strukturiert ist, einfach in die Bundesliga gehört, meiner Meinung nach, mit den Fans und Rücken, diese ehrliche Arbeit an den Tag zu legen, und von daher sehe ich mich einfach in meiner stärksten, ja, Periode vielleicht irgendwo in meiner Karriere, hatte zwischendurch mal vielleicht auch ein Tief irgendwo, was denke ich auch normal ist, nachdem ich aus der Bundesliga damals in Mainz relativ wenig Spiele gemacht habe, 12 glaube ich waren es unter Thomas Tuchel, und ich dann nochmal den Schritt zurückgegangen bin in die zweite Liga, was aber kein schlechter Schritt zurück hier zur Union war. Ja, ich habe damals dann auch hier in der zweiten Liga Union geholfen mit Toren und konnte dadurch meinen Traum verwirklichen, nach England zu gehen, und habe da auch 54 Spiele gemacht in 18 Monaten, was auch relativ viel ist, leider nur 10 Tore gemacht, das war für mich ein bisschen unter meinem Anspruch.
Aber spannend, dass du die Zahlen alle komplett im Kopf hast.
Ich habe immer alles im Kopf, ich habe gestern mein 52. Bundesligaspiel gemacht. und darauf kann man stolz sein. Ich möchte jetzt einfach so viele Spiele wie möglich dieses Jahr mitnehmen, natürlich Tore schießen, der Mannschaft zu helfen, dem Verein zu helfen, und was dann danach passiert, nach meinem auslaufenden Vertrag, bin ich sicherlich noch frisch genug und jung genug, irgendwo nochmal einen Vertrag zu unterschreiben.
Erzähl mal ein bisschen über diese Championship. Ist eine spannende Liga. Es sind einige Deutsche auch aus der zweiten, dritten Liga da jetzt dahin gewechselt. Was geht denn da so ab? Scherbelt es da wirklich so viel in den Zweikämpfen zum Beispiel, wie man die Vorstellung hat?
Ist schon extrem hart, ja. Aber es liegt auch an den Schiedsrichtern, weil die Schiedsrichter das alles durchlaufen lassen, ja. Sind nicht so kleinlich, sage ich mal.
Taugt dir das besser, mit deiner Art zu spielen?
Ja, natürlich. Wenn ich mich im Zweikampf komplett reinwerfen kann, auch im Luftduell, und ich weiß, der Schiedsrichter pfeift es nicht, weil der Gegenspieler genauso hart reingeht, hilft es mir mit meinem Körpergewicht. Ja, ich wiege 95 Kilo, sieht man vielleicht nicht gerade, weil ich sehr dürre bin, aber ich wiege 95 Kilo, das ist schon ein gutes Kampfgewicht, und deswegen hat die Liga auch sehr gut zu mir gepasst, ja, aber man muss natürlich auch viele andere Dinge noch mit dazu nehmen, ja, man muss Glück haben mit den Trainern. Mein Trainer, den ich dann damals hatte, der mich geholt hatte, wurde relativ schnell entlassen, leider, weil wir nicht gut gespielt haben am Anfang. Dann hatte ich Jimmy Floyd Hasselbaink, der auch sehr auf mich gebaut hat. Und,
Legende.
Genau, eine Legende bei Chelsea. Und auch Stürmer selber war, von dem man natürlich dann auch nochmal sehr, sehr viel lernt, gerade was Abschluss in der Box angeht, sich zu bewegen auch im richtigen Moment, wo man sich hinzubewegen hat. Und ist die Liga einfach physisch so stark. Man hat natürlich auch so viel extrem viele Spiele. Ich glaube, ich bin ja mit Toni Leisner sehr, sehr eng befreundet. Der spielt ja bei Queen's Park Rangers. Derzeit spielt er ein bisschen weniger. Letzte Saison Kapitän gewesen, sehr stark gespielt. Die haben jetzt, glaube ich, schon 8 Saisonspiele, ja, und wir haben heute gestern den ersten Spieltag gehabt, und das ist Wahnsinn. Da machst du in der Saison, wenn du im Pokal ein bisschen weiterkommst, machst du deine 55, 60 Spiele, und das ist halt schon brutal.
Leute, wisst ihr, wo man die Liga anschauen kann?
Sag mal.
Ich wollte es einfach gesagt haben. So kurzer Werbeblock.
Wie war das Leben so? Wie war es auch mit den Fans da drüben, was das angeht?
Ja, das ist ein bisschen anders als hier in Deutschland. Ja, du hast zum Beispiel auch kein öffentliches Training. So wie hier in Deutschland hast du ja meistens bis 2 Tage vorm Spiel, dass du auch als Fan quasi das Training besuchen kannst, das hast du in England gar nicht.
Keine Meckerrentner, die dann reinbrüllen, Mann, den musst du doch machen.
Ja, richtig, die hast du da nicht. Also das wird so ein bisschen abgeschottet. Bei den Spielen ist halt eine andere Atmosphäre. Du hast nicht wirklich so Fangesänge wie in Deutschland, dass die Ultras oder allgemein die Fangruppierungen über das ganze Spiel, über deine Mannschaft supporten. Das ist mehr so, ein Angriff startet in deinem eigenen Stadion und die Fans applaudieren oder werden laut und jede Grätsche wird gefeiert irgendwo und springen auf und jubeln, und der ein oder andere Spieler hat dann auch mal einen Song. Und
Hast du auch einen gehabt?
Ich habe auch einen gehabt.
Ja. Oh, wie ging der?
Ob man den hier sagen darf, weiß ich nicht, wenn auch Kinder zuhören, aber ich hatte einen Song, der ging Big Fucking German.
Okay. Wir haben so einen Experten, da gibt es ähnliche Texte. Offensichtlich machen das die Engländer gerne mit.
Ist Toni Leisner nicht jetzt auch der nächste?
Da wurde der Song quasi übernommen. Genau.
Ja, stark. Staffelstab übergeben.
Wenn man dann natürlich mal Toni ein Kopferduell gewinnt oder ein geiles Tackling macht, dann kommt der Song auch mal. Bei mir war es dann, wenn ich ein Tor geschossen habe.
Das wünsche ich mir für Deutschland übrigens noch mehr. Also man kann ja so ein bisschen sagen, die deutsche Stimmung ist wie so ein Strich mit kleinen Ausschlägen, ne? Ja. Und ist ansonsten aber geht über das ganze Spiel und das ist halt so Wellen. Da ist es dann halt auch mal still, genau. Aber ne, es ist ein bisschen mehr angepasst auf das, was passiert und was ich mir total wünsche. Und wir haben doch eigentlich so viele kreative Fans.
Das ist mehr, Land der Dichter und Denker.
Mehr so eine Songs. Ich will so eine Songs hören, weil die sind so geil.
Also ja. Sollen wir einen Aufruf starten, dass man zum Beispiel für Poldi jetzt.
Hast du bei Union einen
Song zufällig? Ich habe keinen Song mehr. Aber ich glaube auch nicht, dass die Union, also es gab ja den Song bei Thorsten Matuschka.
Ja, stimmt.
Wenn er am Freistoß gestanden hat, das ist, glaube ich, der einzige Song, den es, oder Karim Benjamina hatte, glaube ich, auch einen Song.
Ja.
Karim Benjamina.
Oh, ja, genau. Ja. War der war aber auch perfekt. Also wie kann man einen Namen haben, der von den Silben her so gut, perfekt ist, also das ist ja wirklich unglaublich.
Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Spieler, die wirklich hier einen Song bei dem Verein gehabt haben. Ich kenne aber auch, muss ich ehrlich sagen, in Deutschland jetzt wenige Vereine, die irgendwie für Spieler einen Song haben.
Das machen die Engländer schon, ne? Also da sind die sehr kreativ. Schon echt.
Sehr viel, ja.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Also wenn ihr zuhört zu Hause und ihr habt ein bisschen Zeit, fangt einfach mal an zu texten. Ja. Und klar, da muss man das noch irgendwie bei den Ultras durchsetzen, aber das kriegen wir dann schon noch hin. Wenn es ein geiler Text ist, hey.
Irgendwas aufschreiben.
Ja, notfalls irgendwie bei DSDS mal vorschlagen, dann hat das auch eine mediale Wirkung, vielleicht noch ein bisschen größer als unsere. Ja. Sebastian, es gab im Sommer Schlagzeilen über dich. Wir können das dahingehend ein bisschen kürzer machen, weil das gerade ein schwebendes Verfahren ist, bei dem du dich eh nicht äußerst.
Wir sind ja auch kein Boulevard-Podcast. Ne?
Genau, also es gab Boulevardmedien, die über dich geschrieben haben, über eine persönliche Sache. Du kannst gerne soweit erklären, wie du das machen möchtest, aber Fakt ist, da ist im Moment gerade eh ein schwebendes Verfahren unterwegs, das heißt also, man kann eh nicht drüber sprechen.
Richtig, also es ist eh schwebend, zumal ich mich da sowieso nicht zu äußern möchte. Ja, das ist, gehört leider im Fußball oftmals dazu. Wir sind öffentliche Personen im Leben, die wo auch mal drüber geschrieben werden kann über solche Sachen. Ist natürlich eine sehr unschöne Sache, weil ich auch zwei Kinder habe, die das irgendwann später auch mal lesen werden und möchte mich dazu auch nicht weiter äußern. Nichtsdestotrotz war es gerade letzte Saison in der Phase, wo wir auch um den Aufstieg gespielt haben, wo es natürlich rausgekommen ist dann und auch nicht alles stimmt, mehr möchte ich dazu nicht sagen, sehr unglücklich gewesen.
Genau, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Wie sehr beschäftigt einen sowas? Ist dann ja auch egal, ob es stimmt, ob es nicht stimmt, aber man liest es tatsächlich in den Medien und es ist doch irgendwie präsent. Wie sehr lenkt es ab? Wie sehr beeinflusst es das eigene Fußballspiel?
Ja, also mich persönlich macht sowas eigentlich oftmals eigentlich nur stärker, ja, weil ich bin auch jemand, der da offen und ehrlich mit umgeht. Ich lese mir das auch durch. Es gibt ja auch viele, die lesen dann auch gar keine Zeitungen oder Boulevardpresse. Ich lese das auch und beschäftige mich auch damit ganz ehrlich, ja, und ich habe es auch in der letzten Saison dann natürlich auch nicht leugnen können. Mitspieler lesen das, Mitspieler fragen mich, was ist da los? Wir haben es dann auch intern in der Mannschaft besprochen und ich habe es auch offen und ehrlich meinen Teamkollegen dann auch erklärt, soweit ich es erklären mochte. Und ich glaube, dass man da ehrlich drüber stehen muss, dann irgendwo auch damit umzugehen. Und dann macht mich das auf dem Platz auch nur stärker. Ich glaube, ich habe an dem Tag oder einen Tag danach, glaube ich, hier im Heimspiel gegen Magdeburg auch zwei Tore geschossen, nachdem das rausgekommen ist. Also mich stört sowas nicht. Ja, ist nur unglücklich und sehr schade meinen Kindern gegenüber, dass sowas genau in entscheidenden Momenten rauskommt.
Jetzt gucken wir mal ein bisschen voraus zum Abschluss. Wir haben jetzt Montag, wir sitzen hier in dieser Loge. Ich gucke hier runter genau auf den Mittelkreis, wo gestern das Spiel stattgefunden hat. Wie sehen jetzt die nächsten Tage aus? Gab's schon Nachbesprechung? Ist das für heute Morgen geplant?
Ja, also die Nachbesprechung ist eigentlich immer nach dem Spiel direkt. Also wir haben meistens eigentlich immer Training den nächsten Tag, Spielersatztraining für die Leute, die nicht gespielt haben, und machen dann natürlich in der großen Gruppe direkt die ersten Besprechungen übers Spiel. Selbsteinschätzungen der Mannschaft, der einzelnen Spieler, aber auch die Einschätzung des Trainers. Und das haben wir heute dann auch schon hinter uns, haben schon die ersten Szenen angeguckt, gerade die Gegentore angeschaut, wo halt auch immer wieder mal ein individueller Fehler da war. Oder wir haben auch gesagt, dass wir als Abwehrkette und als Mittelfeldkette schnell verschieben wollen. Haben wir bei einem Tor haben wir nicht schnell verschoben und waren auf der einen Seite dann in Unterzahl. Und sowas bespricht man halt dann, weil man das im Vorfeld quasi als Matchplan irgendwo mitnehmen sollte, dass man das mit ins Spiel nimmt. Das haben wir leider nicht umgesetzt. Und jetzt haben wir morgen erstmal frei und dann wird am Mittwoch die nächste Analyse kommen. Das ist meistens dann das Spiel mit dem Ball, Das, die erste Einheit ist, also die erste Videoeinheit ist meistens gegen den Ball, sprich alles, was gegen den Ball gelaufen ist. Und die nächste Videoeinheit ist dann meistens das mit dem Ball. Und dann ist es auch abgefrühstückt und dann konzentriert man sich auch irgendwo schon wieder auf den nächsten Gegner, hat dann ein, zwei Tage Leerlauf und dann beschäftigt man sich wieder mit dem Spiel auf Augsburg hin, mit dem Matchplan, erstmal gegen den Ball zu arbeiten, wie wollen wir gegen den Ball arbeiten und dann auch natürlich offensiv, wie wollen wir den Gegner offensiv bespielen. Das sind dann meistens immer so ein, zwei Thementage.
Wir Fußballreporter sagen dann immer in so einer Situation so schön, die kommen jetzt mit der Wut im Bauch aus der deutlichen Niederlage. Das Problem ist, die Augsburger haben auch mit 4 Toren Unterschied gegen Dortmund verloren.
Wut auf Wut.
Das kann auch Wut auf Wut, also vielleicht kriegen wir die eine oder andere gelbe Karte mehr. Ja. Was erwartest du dir gegen den FC Ader?
Ja, ich glaube, wie du es gerade schon sagst, ich glaube, beide Mannschaften wollen irgendwo was gut machen und versuchen natürlich in der ersten Minute an schon alles reinzuhauen, das Spiel irgendwo auf seiner Seite zu ziehen. Wir spielen auswärts das erste Mal in der Bundesliga, wollen uns aber nicht verstecken. Wir wollen natürlich eine Reaktion zeigen auf das Spiel von gestern und ja, versuchen was mitzunehmen, am besten 3 Punkte. Und ich glaube nicht, dass wir uns verstecken müssen. Ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz, jetzt irgendwo in die Saison zu gehen und sagen, ja, wir spielen 17 Mal, sind wir nicht der Favorit, sondern sind eher der Außenseiter. Ich finde, sich so klein zu machen, ist irgendwo nicht richtig. Deswegen fahre ich da persönlich, aber ich glaube auch meine Mannschaftskollegen und wir als Team dorthin und etwas mitzunehmen und am liebsten 3 Punkte.
Okay, dann jetzt die wichtigste Frage. Soll ich dich jetzt aufstellen oder nicht? Also ich kann sagen, ich hätte als Alternative einen Frankfurter und einen Hoffenheimer und einen Bremer.
Sag nicht, wen die spielen. Ja, aber wen hast du denn?
Ich habe...
Also wir bereden das genau. Gleich. Wenn wir dich entlassen haben, dann gucken wir nochmal ganz genau, weil mein Kicker-Manager-Team hat unglaublich gut funktioniert an diesem Spieltag, muss ich jetzt direkt schon mal sagen.
Ich weiß auch gar nicht, wie viele Punkte ich geholt habe. Paciencia habe ich vorne drin geholt. Ich habe Eggestein und ich habe, wer ist der neu von Hoffenheim?
Skov,
genau. So, das sind meine Alternativen. Sei ehrlich zu
das
dir selbst.
Das ist dein Sturm?
Okay. Guck mich nicht so an.
Okay, interessant. Also mit Polder ist super. Aber also ich meine, ich hab Alcázar und Weghorst vorne drin. Ne? Also ja. mein erster Spieler ist ein bisschen besser gelaufen.
Ja, dafür ist deine Abwehr wahrscheinlich.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ne? Wir werden das gleich in Ruhe besprechen. Okay, ich brauche einfach, keine Ahnung, Freitag würde mir reichen, wenn du mir eine Nachricht gibst, wenn euer Trainer die Aufstellung gut gegeben hat. Sebastian, vielen Dank. Dann hab noch eine schöne Woche und natürlich viel Erfolg dann für diese kommende Saison. Sie ist ja noch so jung und frisch. Dankeschön. Da kann noch so viel passieren.
Schön, dass ich hier sein durfte. Danke.
Hat uns gefreut.
Ciao, danke. Ciao.
Das war Sebastian Polter, der Mann mit 52 Bundesligaspielen, wenn er das richtig für uns recherchiert hat. Ja, das sind uns eigentlich die Liebsten, ne? Die Leute, die Zahlen selber mitbringen.
Ja, da müssen wir das nicht anrecherchieren. Ja, machen wir das eigentlich wie letztes in Leverkusen? Bleiben wir jetzt einfach in dieser Loge, solange bis uns jemand rauswirft?
Ja, wir haben zumindest ja noch eine Thematik. Wir müssen das Kicker-Manager-Spiel einmal auswerten. Ich bin sehr gespannt. Du hast schon geschaut?
Und weißt du, ja, also ich habe die Punktzahl, weiß ich schon, ja, tatsächlich. Ja, okay. Ich habe eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber vielleicht in dem Zusammenhang damit auch ein bisschen nochmal über diesen ersten Spieltag sprechen. Also das eine bedingt ja das andere so ein bisschen, ne? Also ich kann schon mal sagen an dieser Stelle, dass ich 36 Punkte an diesem ersten Spieltag geholt habe, was in unserer Liga, die wir aufgemacht haben, zu einem für mich unverständlichen nur 36. Platz reicht.
Oh nein, ich habe noch 2 Punkte weniger als du.
Also da gibt es wirklich einen, der hat 93 Punkte. An Platz 2 ist Jonas Hummels mit 77. Wie viel hast du? 34?
Polter hat übrigens 1 Punkt geholt, aber ich habe ihn nicht aufgestellt.
Okay.
Aber das habe ich ja gesagt.
Also meine Mannschaft...
Ja, 34 habe ich geholt,
Meine Mannschaft ist natürlich, die steht und fällt damit und das hat an diesem Spieltag eigentlich gut funktioniert. Deswegen bin ich so überrascht, dass Paco Alcácer und Wout Weghorst bei mir vorne im Sturm spielen. So, die beiden haben natürlich einer doppelt, einer einfach getroffen, haben zusammen schon mal schlanke 22 Punkte geholt. Geiger mit Punkten im Mittelfeld, Weigel, Kamada. Die Minuspunkte Jonas Hector und João Victor, der neue Brasilianer von
Wolfsburg,
den ich aufgestellt habe. Christian Günther hat noch was gut gemacht. Und dann ist natürlich sehr ärgerlich, Jonathan Schmid und Strelý Mamba, die beide getroffen haben, habe ich nur auf der Bank. Das ist sehr blöd gelaufen.
Ich habe Grujic auf die Bank gesetzt und habe erst noch gedacht, nachdem er ja, gab ja eine spektakuläre Szene beim Spiel am Freitag, nachdem er Lewandowski runtergerissen hat, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, aber er hat halt auch selber getroffen und er hätte, was habe ich denn hier, 8 Punkte geholt. Hat mir jetzt nichts gebracht, aber ich habe mit Kostic gepunktet, der hat 9 geholt, ich habe mit Schlager gepunktet, der hat 5 geholt, Klünter 11 Punkte, da war ich noch unsicher.
Schlager hast du von Wolfsburg, ja?
Das ist ein, übrigens, Xaver Schlager habe ich mir von dem Mann, der ihn geholt hat, persönlich absegnen lassen. Von Schmadi Schmadtke, den ich ja gestern im Doppelpass getroffen habe. Ich habe ihn nämlich dann hinter den Kulissen gefragt, du, pass mal auf, Schlager, guter Einkauf. Ich meine, was hätte er sagen sollen? Aber er hat gemeint, nee, also das ist genau der Mann, den mit, also so will unser Trainer Fußball spielen. Das ist quasi die Blaupause. Und ich habe den ja bei RB viel gesehen in Salzburg. Ich glaube, der ist sehr gut. Und er hat jetzt einen guten Eindruck hinterlassen.
Zeig nochmal kurz her. Also wen hast du denn? Sané hinten, Klünter, viele Punkte geholt. Ja. Was ist denn, also das, wir haben da die Sturmthematik haben wir schon mal aufgemacht. Das ist natürlich, Kostic ist natürlich stark.
Skov, Pacienza, Polter, Seidel und Eggestein. Eggestein hätte 7 Punkte geholt, hat auch getroffen.
Und mein Sturm ist Alcacer, Weghorst, Thüram, Jovic und Mamba. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen besser unterwegs.
Ist definitiv besser. Was spielst du denn für ein System?
Ich spiele ein 3-5-2, was ärgerlich ist, weil wenn ich den Schmied und den Mamba mit drin gehabt hätte, die haben zusammen 19 Punkte an diesem Spieltag geholt, wäre ich unter den Top 20 in unserer Liga gekommen. Ja.
Also Jonas Hummels übrigens in unserer Liga auf Platz 2.
Habe ich vorhin schon gesagt, 77 Punkte. Boah, das ist einfach ein Fachmann, das ist ärgerlich. Aber da müssen wir noch rankommen. Also ich bin guter Dinge, dass der Kader, den ich hier auch mit Dennis Geiger und so aufgestellt habe, Kamada, der bei Frankfurt offenbar einer der Senkrechtstarter aktuell ist, dass das ganz gut funktionieren wird. Sollen wir irgendwie eigentlich nochmal ein bisschen was, einen Strich unter diesen ersten Spieltag machen? Also wie war der erste Spieltag? Also was ich zum Beispiel geil fand, ich habe am Wochenende ja in Hamburg gearbeitet, wieder beim Basketball, habe nebenbei auch so ein bisschen geguckt, habe dann abends mir die Zusammenfassung angeguckt und so. Aber als ich auf dem Ticker gesehen habe, zwischenzeitlich 2-2 Paderborn gegen Leverkusen. Es könnte sein, dass der SC Paderborn am Ende der Absteiger wird, wenn es vielleicht passiert, es ist ja zumindest im Rahmen des Möglichen, der vielleicht die meisten Tore geschossen hat und trotzdem absteigt, aber ich finde das super. Ich habe jetzt auch nochmal 1-2 Interviews mit Baumgart gehört und gelesen, das vielleicht auch einer mal für unseren Podcast übrigens, fällt mir gerade auf, dass die einfach sagen, seit 2 Jahren, seit der dritten Liga, wo ich sie ja auch eng begleitet habe in der Aufstiegssaison, die zweite Liga, die spielen einfach immer den gleichen Fußball und die spielen das auch gegen Leverkusen. Und er sagt selber vor der Saison, damit werden wir auch ab und zu mal richtig kassieren, so, und jetzt haben sie halt mit 2-3 verloren, aber wenn sie am Ende absteigen, so habe ich sie für mich abgeheftet, haben sie zumindest Spaß gehabt.
War die beste Partie des Spieltags. Also Leverkusen ist ja nun auch eine Mannschaft, die so einen Fußball spielt, weil sie vorne diese Jungs haben.
Aber auch defensiv anfällig, ne? Muss man auch sagen.
Ja, also unser lieber Freund Jonathan Tah sah bei einem Gegentor leider nicht gut aus.
Ja.
Hat auch ein paar gute Aktionen gehabt, das, was ich gesehen habe. Ich habe es nicht über 90 Minuten geschaut, aber der Start ist erstmal gelungen. Leverkusen hat das gut hinbekommen, aber es war auf jeden Fall ein spektakuläres Spiel. Also wenn man neutral drauf schaut, dann war es richtig gut. Ja, Schalke gegen Gladbach war so ein bisschen das Gegenteilspiel. Das war das Abendspiel, das habe ich über 90 Minuten gesehen. Mhm. Das war erst einmal nur Sicherheit bei Schalke, nachvollziehbar, und auf der anderen Seite noch kein Rose-Fußball. Okay. Also alles noch ein bisschen in der Findungsphase und dann kommt halt so ein 0-0 raus. Das war nicht gut.
Dortmund natürlich viel Spaß gemacht, 5-1 gegen Augsburg. Alcacer, der mir auch natürlich dann in die Karten gespielt hat beim Managerspiel.
Aber Augsburg leider auch wirklich schwach. Also Bayer hat es später dann auch im Interview noch gesagt, die haben mit uns Katz und Maus gespielt und das darf eigentlich nicht passieren. Ähnlich wie hier die Unioner, die sich natürlich auch ganz anderes vorgestellt haben gegen Leipzig und die natürlich auch wussten, ich glaube Augsburg ging es dann ähnlich, hey, wenn wir das und das zulassen, dann wird es verdammt schwer. Sie haben es dann aber doch zugelassen, weil manchmal kannst du doch vorbereitet sein und dann eben trotzdem, ich sag mal, überfordert sein. Jetzt FCA gegen Union, mal gucken, wer das dann besser hinbekommt. Also das sind ja die beiden Mannschaften, die wirklich richtig auf den Sack
kommen. Dortmund ist schon krass, wenn du das siehst. Brandt, wer da rumläuft, Sancho, das ist schon absolutes Meisterformat jetzt erstmal auf dem Papier tatsächlich.
Übrigens, das nächste Freitagsspiel, das wir dann auf der Zone haben, ne? In Köln, Dortmund in Köln, könnte auch spektakulär werden.
Mhm.
Freue ich mich drauf.
Ja, stimmt.
Ich muss mir noch ein Bild von Köln machen, muss ich zugeben. Jetzt gegen den VfL 2-1 verloren, habe ich auch nur die Highlights gesehen, aber ich muss mich erstmal intensiver mit der Mannschaft beschäftigen. Da gibt es ja auch einiges Neues und ehrlich gesagt kann ich da noch nicht so viel Urteil fällen, aber meine Güte, Saison ist ja noch lang.
Frankfurt haben wir noch gehabt, 1-0 durch Hinteregger ausgerechnet. Ja, da sind sie natürlich alle wieder durchgedreht gegen Hoffenheim. Haben die eigentlich Bastostic schon verpflichtet? Das ist doch dein alter Spezi da aus Wolfsburger Zeiten, der ja auch beim VfL eigentlich, finde ich, ganz gut funktioniert hat und irgendwie nicht so richtig.
Einer dieser Stürmer, so einen suche ich noch für mein Managerspiel. Ich dachte, dass ich den vielleicht mit Skov geholt habe, der übrigens -2 Punkte geholt hat. So einer, wo du weißt, ja, es gibt spielerisch stärkere, technisch stärkere, aber er macht dann halt immer seine 15, 16 Saisontore. Ich glaube, es ist noch nicht vermeldet, aber es ist ja schon sehr, sehr
angeblich
konkret.
Laut Freddy Bobic wollen sie ihn bis zum Donnerstag, bis zur Europa League tatsächlich dann schon bei sich haben. Und der hat ja auch in Portugal richtig genetzt, also das wäre ein krasser Griff. Und super natürlich Typ. Auch nochmal...
Stand bei Meckes in Wolfsburg neben mir. Gibt natürlich auch Burger King.
Ja, und andere KFC und wie sie nicht alle heißen. Was das natürlich auch mitbringen würde, das, was ihnen mit Allaire ein bisschen verloren gegangen ist, lange Bälle kann der auch verarbeiten vorne. Ne? Da war Allaire natürlich vielleicht der beste Spieler in der kompletten Liga, was das angeht. Immer wieder als Zielspieler vorne die Dinge verarbeitet, festgemacht, weitergeleitet. Das hast du mit Doss dann einfach qua seiner Größe auch. Finde ich echt interessant. Und ich sehe hier gerade, jetzt ist es auch fix, wir wissen es mittlerweile alle, aber die Bayern leihen Coutinho aus 8,5 Millionen Euro. Also gerade während wir hier mit Polter aufgezeichnet haben, hat der Kicker die Meldung rausgehauen. Und dann eine feste Kaufoption, 120 Millionen.
Ja, für Sané hätten sie Ähnliches ausgegeben. Mhm. Ist dann die Frage, wer mehr wert ist. Oder ob überhaupt niemand so viel
ist. Ist auch ein super Kicker. Also jetzt mal unabhängig davon, also was sie jetzt dann noch gemacht haben, selbst auch wenn sie Mandzukic jetzt noch holen, dafür, dass das vor ein paar Wochen alle sich noch gefragt haben, was machen die Bayern denn da? Jetzt haben sie Perisic, ja, da kann man offenbar laut öffentlicher Meinung, geteilter Meinung drüber sein. Ich finde das jetzt auch nicht so schlecht, dass sie den verpflichtet haben.
Laut öffentlicher Meinung kann man geteilter
Meinung sein. Coutinho ist ein guter Griff. Ja. Also das ist einfach ein fantastischer Fußballer. Wenn du mit Mandzukic dann jetzt noch für Lewandowski eine Option B hast, dann ist der Kader schon wieder echt dick, muss man sagen.
Genau, das war alles sicherlich vor 2 Monaten so nicht geplant, aber dafür, dass dann zum Beispiel sowas wie Sané, wo die Bayern ja auch nicht zwingend was dafür können, nicht geklappt hat, weil er sich eben verletzt hat, ist das schon sehr, sehr gut zurechtgemodelt, wenn man das so sagen möchte. Könnt ihr übrigens wie immer auch eure Meinung dazu äußern und zu allem anderen. Hashtag KMD Podcast. Nochmal großen Dank für eure Tipps, denn zum Beispiel Xaver Schlager wurde auch bei mir eingereicht. Gab noch ein paar andere Leute, die mir Ideen geschickt haben. Sorry, wenn ich die nicht alle in meinem Kader habe. Irgendwann war alles voll und dann habe ich nochmal umgeschmissen und wie das dann halt so ist, dann musste ich irgendwann sagen, okay, das ist wie bei einer Hausarbeit früher in der Uni. Ich gebe das jetzt so ab.
Ja, man muss ja sich ja irgendwann auch entscheiden. Ich habe zum Beispiel den Kollegen Geiger auch wegen der Empfehlung mit in die Mannschaft reingenommen, weil ich mir dachte, ey, den finde ich echt gut. So, der war letztes
Jahr sicher.
Da doch, finde ich, wird sich, glaube ich, noch auszahlen. Ich bin hier übrigens gerade bei Apple, bei iTunes auf unserer Seite, weil ich schönerweise gesehen habe, wir haben schon 118 Bewertungen bekommen. Also die meisten davon auch schönerweise positiv, viele Rezensionen und so weiter. Dafür auf jeden Fall vielen lieben Dank, das ist sehr nett. Generell das Feedback und aber auch dann, dass ihr uns da rezensiert, Bewertungen abgibt mit den Sternen, das kann man ja bei Apple machen. Das ist gern gesehen, denn das hilft uns im Ranking auch ein bisschen.
Ja, und wenn ihr auf Apple seid, könnt ihr übrigens auch direkt noch The Zone abonnieren, wenn ihr das machen möchtet. Und wenn ihr direkt 12 Monate eingebt, dann zahlt ihr einen schlanken Zehner dafür und habt The Zone. Unter anderem, wir haben vorhin drüber geredet, mit der Championship. Gibt auch noch tolle andere Sender, ARD, ZDF, Sat.1 und so weiter, aber The Zone ist halt
schlanker Zehner, am geilsten. Wie mein Frühstück vorhin, genau ein Zehner gekostet.
Echt? Hast du das nochmal gekauft?
Ja, sag ich jetzt nicht, es ist jetzt auch genug hier mit der Schleichwerbung, also Feierabend.
Alexander, der Hauptmann von Köpenick. Auch das musste einmal gesagt werden, schön, dass ihr dabei gewesen seid in dieser 4. Folge. Wir wissen noch gar nicht genau, wo wir in der nächsten Woche sind, aber da wird sich schon was Schönes ergeben, oder
also
nicht?
Ich weiß genau, wo ich in der nächsten Woche bin. Ich bin nächste Woche Montag in China.
Oh, stimmt. Aber ja. Leute, da kommt was auf uns zu. So, wollen wir noch einmal einen Blick hier rauswerfen?
Machen mal die Tür hier auf, gucken nochmal kurz, wie haben es jetzt hier die Leute hier draußen gelöst? Ist der Laubbläser noch an? Also da unten wird noch kräftig gearbeitet. Ach, ich könnte mich auch dran gewöhnen, jede Woche den Podcast tatsächlich hier in der Alten Försterei aufzunehmen. Wenn dann halt die Spieler der anderen Vereine zu uns kämen. Mhm. Das ist eher unwahrscheinlich, ne?
Ja, den Status müssen wir uns noch erarbeiten. Aber die Saison ist ja noch lang. Das war's für heute. Bis bald. Ringe hauen, sagt man hier, glaube ich.
Ihr, euer Alex Schlüter. Tschüss, macht's gut.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.